Elena Wienkotte, Heilorhythmistin, Clean Coach. Nach einem Leben als Junkie im Drogensumpf hat Elena sich intensiv damit beschäftigt, wie man Blockaden löst, die einen daran hindern, sich selbst zu lieben. Als Kind fühlte sie sich in ihrer Familie fremd und ungeliebt. Ihre Pubertät war geprägt von Rebellion und Wut. Im Alter von 18 Jahren wurde sie bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Durch dieses einschneidende Ereignis machte sie sich als junge Erwachsene auf die Suche nach dem eigenen und wahren Glück. Als Heilerin und Clean Coach kam sie immer wieder mit dem essentiellen Thema Selbstliebe in Berührung. Deshalb war es ihr ein großes Bedürfnis, ihre Erkenntnisse durch ihren Online-Kongress Wie geht Selbstliebe mit möglichst vielen Menschen zu teilen. Warum muss traurig sein so wehtun? Warum muss Liebe manchmal wehtun? Warum muss die Suche und der Weg zur Liebe so wehtun? Manchmal möchte ich am liebsten gar nichts spüren. Ich glaube, manchmal gar nichts spüren, das Herz einfach zuzumachen. Das Leben wäre so viel einfacher. Liebe Elena, ist das Leben einfacher, wenn ich sage, ich möchte nichts mehr spüren?
Gute Frage. Scheinbar ja. De facto nein. Aber wahrscheinlich weiß das jeder. Aber nicht jeder hat so erfahren wie ich.
Wie hast du es denn erfahren?
Ich habe es genauso erfahren, dass es viel Traurigkeit gab in meinem Leben, in meiner Kindheit schon, viel Angst und viel nicht gelebte Liebe, viel Sehnsucht nach Liebe von den Eltern, nach Liebe von der Umgebung, nach Förderung, nach angenommen sein und unterstützt werden und Sehnsucht nach dieser Leichtigkeit, die ein Kind so hat. Ich als Kind auch hatte, aber die immer wieder wie so mit so einer Fliegenklatsche immer wieder einen draufgekriegt hat. Und genau. Und die Folge war davon, dass ich dann als Jugendliche, also ich sag kurz, es hat in einer ganz frühen Kindheit Missbrauch stattgefunden auch. Okay. Und ich habe ich habe einen sehr dominanten Vater gehabt, der sehr viel rumgebrüllt hat. Und also so körperliche Gewalt habe ich nicht erfahren in diesem Elternhaus, aber es war auch nicht nötig. Es hat gereicht, eben sehr kritisiert zu werden, von morgens bis abends immer die Botschaft zu kriegen, du bist nicht gut, du bist nichts eigentlich, du bist nichts, du hast nichts, du darfst nichts. Alles, was aus dir rauskommt, ist nicht gut. Und eben diese Brüllerei, diese cholerische Brüllerei, die so brutal war für eine kleine Kinderseele, dass sie mich so sehr zutiefst erschüttert hat, dass ich gedacht habe, der bringt mich gleich um. Mhm. Dann hat es keine weitere Gewalt gebraucht, die halt sehr selten im Fall war. Und genau, aus dieser Sicht heraus war halt diese Leichtigkeit nicht da. Und in der Jugend, in der frühen Jugend, war dann das Mittel, nichts zu essen, in Richtung Magersucht zu gehen. Und dann wirklich auch zu denken, ich will gar nicht Frau werden, ich will das gar nicht, ich will dieses Leben gar nicht. Und später, so in der Pubertät, also wenn die Hormone dazukommen, also ich bin ja anthroposophisch ausgebildet, wenn so die Seele richtig geboren wird, also wenn die Seele richtig dann ins Bewusstsein tritt, dann habe ich das nicht ausgehalten. Und dann bin ich genau den Weg gegangen, mein Herz zuzumachen, indem ich halt Drogen genommen habe. Und das war eine Lösung. Es war eine Medizin, es war eine Lösung, um mich dem Leben stellen zu können, um funktionieren zu können, um weiter das tun zu können, was halt von mir gefordert war. Schule, was weiß ich, was man halt von der Gesellschaft, von den Eltern so auferlegt kriegt, was man tun muss in diesem Leben. Und für mich war das dann halt in meiner Freizeit oder nach Feierabend oder wenn ich meins erledigt hatte, war das so meins. Das war mein Leben und das war mein Abschalten und da wollte ich dann nicht noch von den Gefühlen geplagt werden und ständig nur an die Eltern denken oder an Unterdrückung denken oder dran denken, ah, gleich gibt es wieder Hausarrest, wirst du wieder zu Hause eingesperrt und solche Sachen. Und dann war das für mich ein Stück Befreiung. Es war ein Doppelleben.
Inwiefern?
Das durfte ja keiner wissen. Du rennst ja nicht rum und sagst, ey, ich kiff jetzt hier durch die Gegend oder ich nehme Drogen oder ich fahre so nach der Schule, mache ich ein bisschen Hausaufgaben, dann nehme ich mein Strickzeug mit und fahre nach Amsterdam nachmittags mit irgendwelchen Junkies oder so.
Was heißt das, wenn du sagst, du hast Drogen genommen, was kann ich mir darunter vorstellen? Weil ich meine, Kiffen machen ja jetzt doch eher viele in der Jugend.
Alle wollen so drüber sagen. Also es hat natürlich harmlos angefangen. Also es hat angefangen mit 8, habe ich meine erste Zigarette geraucht. Weiß ich heute, dass es auch eine Droge ist, weil Nikotin wirkt genau da, wo es gebraucht wird. Das heißt, wenn ich, also es betäubt auch ein bisschen, das merkt man natürlich nicht mehr. Dann habe ich mit 10 meinen ersten Alkohol getrunken und mit 13, 14, ja, also mal den ersten Mal den Medikamentenschrank aufgeräumt zu Hause, mal geguckt, was da so gibt.
Okay.
War aber nicht so prickelnd. Ja, und dann ging das halt los mit Kiffen, dann mit 14 Kiffen, mit 15 Koksen, Sniefen. Mhm. Und mit 16 habe ich dann angefangen, Heroin zu spritzen.
Wow.
So Kranken, sagt man. Also ich benutze das Vokabular nicht mehr von früher, aber genau, dann bin ich halt den klassischen Weg eines Junkies gegangen.
Hattest du nie Angst, das alles auszuprobieren? Das sind ja doch Substanzen, die das Bewusstsein irgendwie verändern.
Im Gegenteil, ich habe mich immer drauf gefreut. Okay. Es war halt, also die Realität, die ich gelebt habe, fand ich sehr bedrückend. Also erstens habe ich an einem Ort gewohnt, in dem ich mich nicht, also es war eine Kleinstadt, die fand ich sehr eng, sehr beengt. Damals war es noch so, also meine Mutter kommt aus Italien und mein Vater kam auch nicht aus dieser Kleinstadt. Und damals war es noch so, wenn man da, ich bin zwar da in der Nähe geboren, aber habe nie dazugehört. Das war damals noch so. Also wenn man aus dieser Ecke kam, dann mussten die Eltern und die Großeltern von da sein, sonst gehörte man nicht dazu. Dann war man zugezogen und das hat man auch gespürt. Mhm. Und als ich dann Jugendliche war, waren halt mehrere Zugezogene da und es waren halt viele auch, die Probleme mit den Elternhäusern hatten. Und das war so wie in so einen Zug steigen, so ein Happiness-Zug. Am Anfang ist es halt so, sonst wird man ja nicht drauf reinfallen. Ich meine, wir Jugendlichen meinen ja nicht doof. Aber es ist so ein Zug, machst die Türen auf und da drin ist eine andere Welt. Da wird gute Musik gespielt, da ist alles ein bisschen gedämpft, da ist so ein bisschen Party. Und dann hast du Gleichgesinnte, du hast Leute, die haben ähnliche Probleme. Und dann, so wie die heute sagen, setz dich hin und chill mal. Ne? Chillen gab es damals noch nicht, aber setz dich mal. Und hör mal ein bisschen gute Musik und dann hier zieh mal dran oder nimm mal. Mhm. Und natürlich habe ich immer gedacht, nein, ich würde niemals. Das und das würde ich niemals. Ah, jetzt mal eine Zigarette, einen Schluck Alkohol. Nee, das und das, ich würde niemals eine Spritze, ne? Niemals. Und irgendwann ist man so dran gewöhnt, irgendwann nimmt man es doch. Es hat auch eine gewisse Attraktivität. Ich weiß nicht warum, es hat was Verbotenes. Mhm. Es hat vor allem was, was meine Eltern nicht haben, was wirklich ich habe und die nicht haben und was die zutiefst verurteilen würden. Das war natürlich in meiner Situation, wo ich mich von meinen Eltern abgelehnt und ungeliebt gefühlt habe und immer nicht gut genug zu sein und zu fragen, auch warum haben die mich überhaupt auf die Welt gesetzt, wenn ich doch eh nur eine Belastung bin und wenn ich denen doch eh nur auf den Sack gehe und viel Geld koste und so. Mhm. Dann war es so meins. Was natürlich das Potenzial hatte, sie schwer zu verletzen, unbewusst. Mhm. Wenn es dann mal rauskäme, was natürlich irgendwann raus ist. Das habe ich ja nicht bewusst gemacht, aber es war schon klar, dass ich da was tue, was meins ist, was mir gefällt, was ich gewählt habe, aber das in letzter Konsequenz ein Stachel für die andere Seite ist. Deren Stachel ich die ersten 15 Jahre, 14 Jahre meines Lebens gespürt habe.
Ich habe so gerade irgendwie das Bild vor Augen. Also ich bin nicht bei Weitem nicht so weit gegangen wie du, aber natürlich, ich habe auch mal gekifft, ich habe auch mal Alkohol gekostet. Ja. Ich kann es gut verstehen, für mich war es ein Stück weit Rebellion und auch dieses, das gehört jetzt mir und ich erlaube mir das. Und auch ein Stück weit gesehen werden und in Ordnung sein und cool sein, also etwas Positives unter uns Jugendlichen. Also du bist cool, du machst da mit, du traust dich was. Also genau diese Gefühle, die ich von zu Hause auch nicht mitbekommen habe. Ich habe da, denke ich, auch ein paar Parallelen, so wie du sagst, mein Vater hat mich jetzt nie geschlagen, ja. Aber es hat genügt, wenn er gebrüllt hat. Ich hatte, also als Kind erlebt man es ja anders. Ich dachte halt auch, der bringt mich um, ja. Also hätte mein Vater nie gemacht, ja. Aber diesen Blick habe ich halt heute als erwachsene Frau darauf. Aber als Kind, wenn der laut geworden ist, und das hat mich noch sehr lang begleitet, wenn Männer laut werden, reißt es mich, ja. Und dieses, ich bin nicht gut, egal was ich mache. Und das ist so schön, wie du es eben auch beschreibst, ja, dieses Rebellion und das ist meins und das erlaube ich mir und sicher auch die versteckte Kampfansage, ich mache was, was euch nicht gefällt, weil ich es mir erlaube, das zu tun. Ja.
Das ist nur ein Aspekt, das ist, würde ich auch sagen, der kleinere Aspekt. Also, dass sich cool fühlen und jemand sein wollen, das ist natürlich die äußere Fassade, das war die totale Verunsicherung. Ich bin als Kind, also mein Vater war lange auch beim Militär, das heißt, er konnte richtig brüllen.
Wow, okay.
Also er konnte so brüllen, dass da auf dem Exerzierplatz, weiß ich nicht, wie viele Leute standen. Und dann hat er, dann konnte, und wenn man natürlich ein zweijähriges, anderthalbjähriges, zwei-, dreijähriges Kind ist und der lässt so einen Brüller raus, öfter mal, da sind mir die Adern gefroren. Ich erinnere mich auch, also ich bin in der Meditation zurückgegangen, habe da richtig gestanden, wie der dann so gebrüllt hat und wie ich wirklich da stehen geblieben bin und gedacht habe, ich rutsche gleich raus aus diesem Körper. Das war richtig heftig und diese Drogen zu nehmen in der Jugend war halt auch, also war vornehmlich mal nicht an meine Eltern zu denken. Ich wusste ja, alles, was ich tat, wollten sie nicht. Und ich wusste auch, wenn ich mit diesen Leuten rumhänge, ich habe ja auch jeden Tag gehört, guck mal, der hat lange Haare und guck mal, was der für eine Jeans trägt. Mit solchen kommst du mir aber nicht nach Hause, aber den kennst du nicht. Und ich habe dann immer gedacht, scheinen interessante Leute zu sein, wenn ich die nicht kennenlernen soll. Weil die ich kannte, waren nicht so interessant. Die waren meistens nicht so gut. Und dann habe ich auch genau die kennengelernt und habe mich auch genau in die dann verliebt. Mhm. Und natürlich, wenn ich mit denen zusammen war, hatte ich immer ein schlechtes Gewissen. Das war immer so, oh Gott, wenn die mich jetzt hier sehen würden oder wenn die wüssten. Und das war ständig im Hinterkopf meiner Eltern. Und wenn ich Drogen genommen habe, hatte ich die mal aus dem Kopf. Ich hatte endlich mal was Eigenes. Ich hatte endlich ein eigenes Gefühl und konnte mal frei mit anderen Leuten zusammen sein. Und das war tatsächlich so, also es ist jetzt sehr intim, aber es war tatsächlich eine Zeit lang so, dass ich mit meiner großen Liebe zusammen war und ich konnte nicht mit ihm alleine sein oder auch intimer werden, ohne an meine Eltern zu denken. Weil ich wusste, die sind so dagegen und die waren auch mal extrem dagegen, dass ich die nicht aus dem Kopf gekriegt habe. Und wenn ich dann ein bisschen Drogen genommen hatte oder wenn ich Drogen genommen habe und dann Musik, haben wir Musik gehört oder was, da konnte ich ganz bei mir und bei ihm sein.
Okay.
Also von daher hat es auch geholfen. Es war wie eine Medizin, es war auch wie ein Rettungsanker am Anfang. Das ist ja das Fatale am Anfang. Es ist ein Rettungsanker, den hältst du nicht fest und irgendwann zieht er dich in die Tiefe, weil es ja ein Anker ist, er zieht dich in die Tiefe und am Ende bringt er dich um.
Bist du aus heutiger Sicht wütend, dass deine Familie und dich das Leben dorthin geführt haben?
Wütend kann ich nicht sagen. Also es gibt bestimmt noch Wut irgendwo. Ich war bestimmt auch lange wütend. Sagen wir mal so, ich habe noch Blockaden in gewissen Bereichen und manchmal merke ich, wie sich bei mir, sieht man auch hier alles zusammenzieht, wie ich dann einfach den Mund zumache. Ich habe einfach zu oft die Zähne zusammenbeißen müssen, um durch Dinge durchzugehen. Mhm. Ja, es gibt bestimmt noch eine Wut zwischendurch mal, aber die kommt dann auch raus. Also ich, Gott sei Dank bin ich auch temperamentvoll. Und wenn ich die Faxendicke habe, dann platzt auch alles raus. Aber es heilt auch raus. Also ich habe nicht mehr so viel Wut. Sagen wir mal so, als junge Erwachsene oder auch so mit den 30ern war noch sehr viel Wut. Mhm. Ja, in manchen Bereichen ist noch was nicht mehr so viel. Na, Wut ist ein schwieriges Thema. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wütend aufs Leben bin. Genau, also es gibt noch eine Wut, die personensituationsbezogen ist, die, wo noch nicht alles raus ist oder so. Aber aufs Leben aufs Leben bezogen ist eher so ein Fragezeichen. Dann ist manchmal ich möchte auch die Leichtigkeit, wie komme ich da hin? Oder warum? Was lerne ich jetzt davon? Und eine große Frage ist, wie kann ich es wirklich verwandeln, wirklich in der Tiefe so weit verwandeln, dass es geheilt ist oder so weit wie möglich geheilt ist und dass es auch anderen nützen kann? Also wie so, ja, so könnte ich auf das E-Book kommen, so habe ich dann jetzt dieses E-Book geschrieben. Ich wollte mich nie zeigen als Ex-Junkie oder das war lange auch ein Makel für mich, auch lange, also ich bin jetzt 23 Jahre clean, bin 94 clean geworden, hatte dann nochmal einen Rückfall mit Alkohol, habe dann neu gezählt und bin jetzt 23 Jahre clean. Und trotzdem war es noch wirklich immer ein Makel und ich habe in gewissen Kreisen offen darüber gesprochen, aber zum Beispiel in Arbeitgeberkreisen oder ich sage jetzt mal in so offiziellen, wo sie alle in blauen Anzügen rumlaufen und so, da habe ich dann doch eher versucht, das zu vertuschen und wieder so eine Maske aufgezogen und gedacht, nee, also ich bin auch eine Brave, ne? Ich bin auch eine, die irgendwas gelernt hat und ich kann auch irgendwas, da hätte ich mich niemals getraut, das zu offenbaren. Und das wirklich öffentlich zu machen, das ist wirklich erst Ende letzten Jahres nach dem Kongress gekommen, dass ich gedacht habe, okay. Und mein Wunsch ist es halt, das Leben, also für mich machen gewisse Dinge, die ich erlebt habe, nur einen Sinn oder sind nur sinnvoll, wenn da jemand was von hat. Also jemand, dem es ähnlich geht oder Kinder oder so, dass man, weiß ich nicht, oder auch, aber dass ich jemanden unterstützen kann.
Was haben wir denn heute davon, dass du so am Boden aufgeknallt bist?
Ja, zum Beispiel, wenn jemand selber gerade aufknallt, kann ich ihm eine Hand reichen. Und zwar als jemand, der selber so auf den Boden geknallt ist und der weiß, wie es ist. Es ist immer was anderes, wenn man gute Ratschläge gibt und denkt, naja, ne, ja, hör's halt auf damit. Nimm's ja. halt nicht mehr. Ja. Klar, würde ich auch sagen, stimmt ja auch. Aber was es wirklich heißt, damit aufzuhören, uns nicht mehr zu nehmen und die Gefühle auszuhalten und den Entzug auszuhalten und sein ganzes Leben rumzureißen. Also bei mir war es ja wirklich so, ich bin dann in so eine Gemeinschaft gegangen, die noch nicht mal eine therapeutische Gemeinschaft war. Es war nur ein Alkoholiker, der auch noch regelmäßig rückfällig geworden ist. Okay. Der hatte dann da so eine, der hatte dann so ein Feriendorf in der Eifel gekauft, hat den Leuten eingeredet, sie sollen, also den Eltern von den Leuten eingeredet, sie sollen Kredite aufnehmen, damit dieses Feriendorf finanziert wird und die könnten dann lebenlang da leben. Das heißt, die Leute haben sich teilweise total verschuldet und ihm einen Haufen Geld gegeben, dass der dann aber irgendwie rausgeschmissen hat und am Ende ist alles zusammengebrochen. Die Leute hatten nichts davon, hatten einen Haufen Schulden. Das war eine Riesensache. Und ich bin da hingegangen und habe 16 Stunden am Tag gearbeitet am Anfang. Also ich habe alles zurückgelassen und ich war bereit. Damals war es noch so hart, da gab es noch so harte Therapien wie Arbeitstherapien, das war ja sowas. Und da gab es auch noch mit, dass man sich die Haare ganz kurz scheren musste. Also musste man da nicht, aber ich war bereit. Ich habe gedacht, okay, wenn ich überleben will, Haare so kurz, ich habe auch gedacht, ich ziehe einen Blaumann an, ich gebe alles ab, bis auf meine drei Unterhosen, ich habe ja eh nur noch zwei. Und ja. Ich war bereit, alles abzugeben und alles zu machen. Ich hab's, wenn der gesagt hätte, spring aus dem Fenster, wäre ich aus dem Fenster gesprungen, um clean zu bleiben. Also, wenn man sowas erlebt hat, ist es natürlich anders, mit jemandem zu sprechen, als wenn jemand das brav auf der Schulbank studiert hat oder mal Christiane F. gelesen hat oder so.
Ja, was ich auch habe.
Ja, ich auch, ich fand es super. Ich habe so 12 gelesen, habe gedacht, boah, ich will sofort nach Berlin.
Was war denn für dich das Zünglein an der Waage, von da ganz unten zu sagen, okay, jetzt mache ich Stopp, jetzt stehe ich auf, jetzt will ich leben?
Gab es einen Moment? Ja. Also es war ja nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich lebe nicht vorher. Ne? Das sehen ja nur die anderen so. Natürlich, irgendwann war klar, das hilft ja nicht immer, irgendwann war klar, mein Leben geht bergab und ich will es nicht mehr. Und dann wurde es schon heftig. Dann habe ich gemerkt, ich will jetzt eigentlich aufhören und ich möchte jetzt nichts nehmen. Ich kann ja gar nicht mehr selbst bestimmen, wann ich was nehme, sondern dieses Zeug oder diese Sucht bestimmt mein Leben. Und dann erstmal zu realisieren, ich kann überhaupt nicht aufhören. Und dann kommt wieder die Leugnung dazu, ha, krieg ich schon hin und so, man ist da so mittendrin. Aber der Schlüsselmoment war, als ich nachts, der Schlüsselmoment war nachts, da habe ich nachts geträumt, dass ich sterbe, dass ich gestorben bin an Drogen.
Okay.
Und der Horror daran war, also der erste Traum war noch gut, weil dann habe ich mich selber da liegen sehen. Also ich bin dann von jemandem hinterrücks erstochen worden und habe gedacht, oh, Befreiung, ich habe es geschafft. Und meine Idee war, wenn ich mich totgefixt habe, dann bin ich im Nirvana oder im Paradies, dann ist alles gut, dann habe ich mich sozusagen erfolgreich verpisst vorm Leben und habe
Ja.
mich so rausgeschlichen. Und der zweite Traum war wie so ein Horrorfilm, wie so ein Horrorfilm, und diese schrecklichen Geräusche hat und so Abgründe sieht und so richtig Angst kriegt. Und da habe ich gemerkt, Scheiße, jetzt bin ich an Drogen gestorben, aber es gibt mich noch. Ich bin noch da. Mein Bewusstsein ist noch da. Die Sucht ist noch da. Das Verlangen ist noch da. Dieser Sucht, also dieses unendliche Leid, wenn man nichts hat und unbedingt was haben will, und so diese tiefe Verzweiflung, diese Ausweglosigkeit, der blanke Horror. Und dann kam noch diese Angst dazu. Ach du Schande, wenn ich daran gestorben bin, ist es ja noch schlimmer als im Leben, wo alles noch physisch ist und körperlich ist und wo ich immer noch mich ablenken kann, wo ich noch was besorgen kann, wo ich es kurzfristig befriedigen kann. Und das war dann weg. Und das hat in mir einen Schalter umgelegt. Obwohl, da fällt mir ein vorher, es hat vorher schon angefangen, das war auch in dieser Zeit, dass ich abgedrückt habe und es kam keine Wirkung mehr.
Okay.
Das war ähnlich krass. Also das war dann schon so über 12 Jahre oder so, wie ich genommen hatte. So jeden Tag ziemlich viel. Und dann hast du endlich was, drückst ab und es passiert nichts. Es ist so, als wenn du was isst, hast einen Tag nichts gegessen, du isst was und es passiert nichts. Du bist
Okay.
nicht satt, also du hast nicht das Gefühl, oder du hast totalen Durst, bist total 20 Kilometer gerannt, gelaufen, machst und trinkst Wasser und passiert nichts. So, damit fing es schon an. Genau, das war so der Wendepunkt, wo ich so eine Angst hatte zu sterben und es geht weiter. Und da war ich so, das war unbewusst, das war wie gesagt im Schlaf. Also ich weiß, ich habe geschlafen, aber ich weiß, ich war auch geistig wach in diesem Schlaf. Und ich weiß, ich habe geschlafen, weil ich voller Schlafmittel war. Und
Okay.
trotzdem war trotzdem war mein Geist wach. Und da habe ich so innerlich so etwas Höheres gefragt, so: Hilfe, wenn es da jemanden gibt, bitte, ich brauche Hilfe, ich will clean sterben. Da hatte ich dann die Idee, okay, mein Leben habe ich verwirkt. Ich war dann 27, so, mein Leben habe ich verwirkt, ich habe Scheiße gebaut, aber okay, die letzten paar Wochen, die letzten paar Tage möchte ich clean sterben. Also ich hatte auch schon, das kann man schwer beschreiben, ich hatte in diesen Nächten auch, es war eine ganze Folge, war eine ganze Zeit, da habe ich schon so gespürt, also ich hatte unter 30 Kilo. Ich hatte schon schwarze Ränder unter den Augen. Ich hatte mir einen Arm einmal so stark von einem Mann hatte mir so stark abgebunden, dass der blau war, dass ich nicht wusste, ob der dranbleiben kann oder ob der ab muss, ob der amputiert werden muss. Weil da war so ein kräftiger, der hat den so abgebunden, dass da echt nichts mehr durchging. Also es war, und ich habe dann so einen Geschmack von Tod im Mund gehabt. Wenn ich morgens aufgewacht bin, nach diesen ganzen Schlafmitteln und Valium und was dann noch alles genommen habe, man schmeckt es. Also ich habe es geschmeckt. Und dann nach diesem Traum wusste ich, ich darf nicht unter diesen ganzen Drogen sterben, weil dann nehme ich das mit und es belastet mich. Und ich wusste, mich gibt es noch, es geht weiter nach dem Tod. Genau, und dann war halt mein Wunsch, clean zu sterben.
Jetzt ist es ja oft so, dass Trauer oder traurig sein ein Tabuthema ist und ja zu einem gewissen Grad auch schön weggeschoben oder unterdrückt werden kann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn du beschreibst, du hattest keine 30 Kilo mehr und hast wirklich so leer schon ausgeschaut, also alles andere als vital, ja.
Ja.
Dann hätte man dir doch deinen Schmerz ansehen müssen, wie ist dein Umfeld damit umgegangen hat, oder hättest du Hilfe annehmen können, oder was hast du dir gewünscht? Also das ist ja was, was man durchaus sieht, da stimmt was nicht, da passt was nicht, das ist ja durchaus ein optischer Hilfeschrei.
Das stimmt. Ich glaube, es gibt so eine Grenze, da sind die Leute abgeschreckt. Also die normalen Menschen, zu denen hatte ich ja kaum mehr Kontakt. Ich war nur noch in diesen Kreisen unterwegs und am Schluss war es ja so, ich hatte schon keine Wohnung mehr. Ich hatte ungefähr 2 Jahre keine Wohnung mehr.
Okay.
Und ich habe nicht auf der Straße gelebt, aber ich habe immer mal hier, mal da und ich habe noch nicht mal gemerkt, dass ich keine Wohnung hatte am Anfang, weil ich immer mal hier, mal da unterwegs war und habe gar nicht gemerkt, dass meine Klamotten irgendwann mal, dass ich irgendwann am Schluss nur noch mit einer Tasche rumgereist bin. Ich habe noch so Briefe gehabt. Vorher hatte ich noch mal eine Ausbildung gemacht zur Europasekretärin. Und dann kamen dann Briefe. Ich habe auch immer noch brav einen Nachsendeantrag gestellt, egal wo ich noch 3 Tage gewohnt habe. Ich hatte Briefe, da waren 20
Okay.
Adressen drauf. Die Post wusste schon nicht mehr, wo sie es draufschreiben sollte. Ich habe noch einen Umschlag, irgendwo habe ich den noch. Und dann ist da noch so schwarzer Ruß drauf von so einem Löffel, den ich da drauf gelegt habe vom Aufkochen. Also das ist wirklich klassisch. Da merkt man, wie man in der Leugnung, wie ich auch als Süchtige in der Leugnung bin. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Jetzt habe ich mich verloren. Achso, ja genau, die Leute kriegen das nicht mit. Also da gab es schon jemanden, gesagt, ah, du hast keine Wohnung, kannst bei mir wohnen oder ich wohne gerade bei meinem Freund, kannst zu mir rein und so. Habe dann auch immer Miete bezahlt, habe auch immer geguckt, dass ich die Leute nicht beklaue, dass ich das einigermaßen sauber halte und so wie ich es halt hingekriegt habe, dass ich immer wieder rein konnte. So, das war meine Versicherung, dass ich nicht auf der Straße geendet bin. Aber dass die Leute was gesagt haben, eher nicht. Ich habe dann selber Hilfe gesucht, weil ich so einen Leidensdruck hatte. Also ich habe einmal, das ist jetzt wirklich sehr Wunderpunkt von mir. Ich habe an einer Stelle mit einem Mann zusammengelebt, der nicht süchtig war und der auch mal behauptet hat, dass er mich liebt und dass er mich heiraten will und so. Und ich bin dann eines Tages schwanger geworden. Und obwohl es mir, also da war ich noch nicht ganz so weit unten, da hatte ich auch noch eine Ausbildung oder noch gearbeitet, ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls habe ich mich gefreut. Erst habe ich gedacht, um Gottes Willen, das Kind muss weg, es geht gar nicht. Und dann habe ich mich doch gefreut, dann kam so voll die Mutterinstinkte. Ich habe auf einmal angefangen zu essen, habe innerhalb von ein paar Wochen kiloweise zugenommen. Und, ich habe mich echt gefreut. Und dann habe ich es ihm gesagt und der ist total ausgeflippt. Der wollte dieses Kind nicht.
Okay.
Und seine Eltern wollten mich nicht. Also seine Mutter hat mich total gehasst. Ich durfte die Wohnung nicht betreten von denen und so. Und das war schon heftig. Und zu meinen Eltern hatte ich keinen Kontakt. Und also ich stand schon ziemlich alleine, da war auch gerade dabei, meine Vergangenheit aufzuarbeiten mit einer Psychologin. Naja, und alle haben auf mich eingeredet, abtreiben, abtreiben, abtreiben. Also ich kann es auf niemand anders schieben, aber letztendlich war ich schon im 3. Monat und hatte auch wirklich nur 2 Tage Zeit zu überlegen. Wie gesagt, ich habe da, okay, da war ich schon wieder über 30 Kilo dann, aber ich habe dann unterschrieben und habe es nach dem Drängen habe ich es dann abtreiben lassen. Und das war das Schlimmste, was mir je im Leben passiert ist. Aus damaliger Sicht habe ich gedacht, ich werde sowieso keine 2, 3 Jahre mehr leben oder keine Ahnung. Und habe mich so schmutzig und so dreckig gefühlt und gedacht, ich bin es auch nicht wert, ein Kind auf die Welt zu bringen. Aus heutiger Sicht weiß ich natürlich, jetzt wäre es ein erwachsener Mann. Hätte vielleicht selbst Familie. Und manchmal denke ich so, oh, hoffentlich hat er eine andere Mutter gefunden und vielleicht, wer weiß, vielleicht kann ich diesem Menschen irgendwann mal in die Augen sehen und hat eine andere gefunden, die die Mutter war. Also irgendwie, da habe ich noch einen Bezug zu gehabt. Irgendwann ist mir aber auch klar geworden, es war wie so eine Erkenntnis auch im tiefen Prozess, wo ich mich von diesem Kind verabschiedet habe, dass dieses Kind gekommen ist, um mich zu retten. Es war ganz witzig, da war ich bei einer Psychologin. Und ich habe dann viel gemalt und dann habe ich 2 Babys gemalt, die sich gegenüber saßen. Ein Baby war ich, das eben schon im Babyalter nicht gut behandelt wurde in manchen Sachen. Und dann dieses Kind, was nicht kommen durfte. Die waren beide in meinem Herzen und schauten sich an. Und ich habe der Psychologin dieses Bild gezeigt und wir haben geguckt, wie es ist. Und auf einmal ging das Licht an. Bei uns beiden ging das Licht an. Es wurde hell im Raum und dann guckten wir uns an und gesagt, das wollte gar nicht unbedingt geboren werden. Es wollte mich retten. Weil danach habe ich so gelitten, dass ich wirklich, ich habe in Duisburg gewohnt, ich bin überall hingerannt, ich bin zur Kirche gegangen, bin zum Pfarrer gegangen und habe gesagt, ich brauche Hilfe, wer kann mir helfen? Und dann hat mich einer sogar reingelassen, bei dem war ich 2, 3 Mal. Und da bin ich dann ganz entsetzt wieder abgehauen, weil ich habe den dann nur geklagt, ne, wie Süchtige so halt sind, mir geht es so schlecht, ich bin das arme Opfer und das, wow, mir geht es so schlecht. Und dann irgendwann sagt er, boah, ich höre immer nur, was das Leben ihnen schuldet und was sie alles nicht hinkriegen. Haben Sie sich mal gefragt, was Sie dem Leben geben könnten oder was das Leben von Ihnen will? Da war ich total empört. Bin da natürlich nicht mehr hingegangen. Aber er hat recht gehabt. Er hat absolut recht gehabt. Und das ist das eben auch, warum ich meine, dass ich vielleicht andere unterstützen kann. Weil wenn mir später, als ich dann clean geworden bin oder zurück ins Leben gekommen bin, wenn mir jemand, der Ähnliches erlebt hat, gesagt hat, ey, so ein Klugscheißer wie du war ich auch mal, dann konnte ich das annehmen, da war ich schwer beeindruckt, dann konnte ich das annehmen, weil ich wusste, hey, derjenige ist oder diejenige ist ein Vorbild, weil die ist den Weg schon gegangen, schon weiter als ich. Wenn mir das aber irgendein Priester gesagt hat oder in meinen Augen irgendein Spießer oder irgendein Lehrer oder so, da war ich natürlich empört, kann der nur, hat ja keine Ahnung. Ja.
Ja, das Thema Selbstverantwortung ist auch ein Weg, sie zu sehen und sie anzuerkennen. Ja. Das so, wie du auch gesagt hast, die Frage ja an sich nicht verkehrt war. Ne? Was will das Leben von dir und was kommt? Was ist dein Beitrag zum Leben? Ne? Eben nicht in der Opferrolle stecken zu bleiben, sagen, alles ist so böse, Leben ist gegen mich. Nein, wir führen jeden Tag Regie in unserem Leben. Wir müssen uns nur bewusst machen. Aber das ist natürlich ein Weg, das auch wirklich zu erkennen, wie mächtig wir in Wirklichkeit eigentlich sind. Ja.
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 Ja, ich habe mich nicht mächtig gefühlt. Ich habe gedacht, ich kann ja nichts, ne? Ich darf ja nichts und so. Ja. Es war Anfang 20 noch, genau. Ja. Aber es ist auch die Verantwortung, die über den Tod hinausgeht, glaube ich. Also ich glaube, dass wir wirklich in letzter Konsequenz das ganze Leben verantworten. Und ich weiß natürlich nicht, warum ich, jetzt kommen wir wieder auf die Frage, ob ich dem Leben manchmal die Frage stelle, warum. Ich weiß nicht, was in anderen Leben oder was vorher gewesen ist oder noch nicht mal in anderen Leben, was ich mir vorgenommen habe, als ich noch nicht inkarniert war. Ich habe manchmal den Eindruck, ich habe gedacht, oh, kein Problem, mach mal das, ich schaffe das schon. Ich will so viel wie möglich, ich schacker mal so richtig durch, ich will mal richtig vorankommen in diesem Leben, pack mal drauf, mach mal noch einen Unfall, mach mal das noch, ich auch noch mit. Und dann steckst du drin und denkst, oh scheiße, war doch ein bisschen viel. So. Genau. Ich denke, ich glaube schon, dass alles auch einen Sinn hat. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, so die Idee zu haben, also sagen wir mal so gebe ich mir Sinn, vielleicht ist ja auch alles Quatsch, aber so ist es für mich sinnvoll, dass ich denke, die Erfahrung, die ich gemacht habe, wäre schön, wenn ein anderer was davon hat. Wer auch immer, und ich muss auch gar nicht erzählen, oh, hier ist meine Geschichte, jetzt guck mal, nimm was davon, sondern es reicht ja vielleicht einfach nur ein Blick oder es reicht vielleicht einfach nur ein Mitgefühl für einen älteren Menschen oder vielleicht auch nur für einen Hund oder so. Aber dass diese Erfahrung irgendwas mit mir gemacht hat, dass ich im richtigen Moment es irgendeinem anderen Wesen weitergeben kann, dass ihm in dem Moment dann hilft. Und wenn es nur ein Streicheln ist von der Katze oder beim Hund, was auch immer. Also damit bin ich dann raus. Ne? Nicht so, ich bin jetzt die Tolle, ich habe das, sondern einfach nur, dass es durchgeht. Ja, die Gefahr ist natürlich auch da.
Ja, aber so erlebe ich dich nicht. Also da kann ich dir das gerne rückmelden. So erlebe ich dich nicht. Im Gegenteil, sehr, sehr bodenständig. Du hast ja letztes Jahr einen eigenen Kongress gemacht zum Thema Selbstliebe. Warum gerade das und was hat's dir gebracht?
Okay, sind zwei Fragen. Warum gerade Selbstliebe? Ich habe ewig gesucht, welches Thema. Ich wusste, ich habe eine Botschaft, ich will was rauslassen, ich will was sagen. Und dann kam da aber Expertin, worin bin ich denn Experte? Und irgendwie habe ich gerungen und hin und her. Dann ging es auch um Selbstermächtigung und Verantwortung und in die Kraft kommen. Und wie so ein kleines inneres Kind oder mein Bauchgefühl, das war eigentlich mein Bauchgefühl, aber es war, als wenn so ein kleines Kind so in meinem Bauch sitzt und raufguckt und sagt, sag mal, du hast so tolle Ideen von Selbstermächtigung und so. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie Selbstliebe geht, bevor du mal mit irgendwas anfängst? Und dann habe ich so gedacht, gute Frage. Weil man sagt ja immer, ne, du liebst dich noch nicht selbst genug, ne, oder du bist noch nicht erfolgreich oder du hast noch nicht deinen richtigen Job gefunden, weil du liebst dich noch nicht genug. Und dann habe ich immer so gedacht, okay, liest du mal ein Buch dazu oder okay, dann liebe ich mich jetzt halt mehr und creme mich mal gut ein, mache ein Wellnesswochenende und unterm Strich war, ich liebe mich nicht mehr. Ich finde, das ist ein viel schwierigerer Weg, als clean zu werden, als wieder in gesellschaftliche Bahnen reinzukommen. Ich finde, es ist schwieriger, wirklich diese verlorene oder gar nicht diese verlorene oder in diesem Leben gar nicht so erlebte Kindheitsliebe irgendwie nachzuholen. Also das, was ein Kind natürlicherweise geschenkt kriegt von den Eltern, von den Großeltern, diese Liebe und dieses Sein können, wie es ist, das haben ja Millionen, ich bin ja nicht die Einzige, das sind ja Millionen, Milliarden wahrscheinlich, die es nicht haben.
Ja.
Aber das, sich irgendwie dann als Erwachsene selber zu geben oder nachzuholen oder es einfach nur zu akzeptieren, dass es nicht da war, dass ein gewisses Loch oder eine gewisse Sehnsucht einfach bleibt, finde ich, ist eine Aufgabe. Ist echt eine Aufgabe. Ja. Und das war es eigentlich. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich kann ich diesen Kongress gar nicht machen, weil ich habe ja gar keine Ahnung, wie Selbstliebe geht. Aber es hieß immer so, als Anleitung, da, wo dein größter Schmerz ist oder da, wo deine größte Angst ist oder wo dein größter Mangel ist, da geht es lang. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, und das ist auch das Thema, das mich wirklich bewegt. Und deine zweite Frage war, was es gemacht hat oder was das Ergebnis war. Es war ganz witzig. Ich habe natürlich gedacht, wow, ich mache den Kongress und dann werde ich bekannt und dann, ne, dann passiert was. Und, und ich verdiene bestimmt auch Geld. Das war alles nicht so. Ich sitze immer noch auf den Kosten. Nein, es ist alles bezahlt, aber ich habe echt, ich habe Verlust gemacht. Ich habe es aber aus Liebe gemacht. Ich habe dann auch begriffen, ich mache diesen Kongress aus Liebe. Wahrscheinlich dann aus Liebe zu mir. Also ich bin richtig aufgegangen da drin. Ich hatte richtig Lust dazu. Zuerst war es wirklich, habe ich gedacht, so viel Arbeit und so viel Geld, was da rein, das da verbrannt wird. Aber als das mit den Interviews anfing, habe ich gedacht, scheiß drauf, weil es hat sich gelohnt. Nach jedem Interview haben die Zellen so geprickelt und ich war so inspiriert und ich war so berührt. Und die meisten Interviews habe ich immer noch ein paar Tage mit mir getragen. Die haben mich so bewegt. Und wenn ich die nochmal und nochmal angeguckt habe in der Bearbeitung, ich habe immer wieder was Neues gehört. Und da waren so tolle Zitate drin. Und irgendwann schrieb mir eine Kollegin, die schrieb mir dann irgendein Zitat, das aus so einem Interview war. Und dann habe ich gedacht, boah, tolles Zitat, von wem ist das? Und sie, ja, von dir. Und ich so, was? Das habe ich gesagt. Also wenn man sich, ich will damit sagen, wenn man sich in den Dienst der Liebe stellt oder in den Dienst für andere stellt, dann kommen einfach Sachen durch einen durch, die man sich selber nicht ausdenken kann. Einfach, weil die für jemand anders bestimmt sind. Und das wird dir in dem Kongress wahrscheinlich auch so gehen.
Absolut, absolut. Also auch die Erfahrung, für mich ist das irgendwie auch Liebe, die Erfahrung, dass Menschen einen begleiten auf diesem Weg, auf diesem Projekt, eben auch mit der gemeinsamen Intention geben zu wollen. Ja, man macht es ja, klar macht man es ein Stück weit für sich selbst, wenn man auch an dem Thema dran ist, aber ich denke, es wird bei dir genauso gewesen sein, das war nicht der Hauptgrund, das für mich zu machen, ja, sondern eben dieses Geben wollen. Ja.
Also am Anfang ist es schon witzig, ich habe dieses ersparte Geld, war ja sowas später mal für die Rente, so für absolute Notfall, weil ich weiß ja, wie es ist, nichts zu haben und auch keine Wohnung zu haben. Und um meinen Verstand zu überlisten, wirklich davon dieses Geld auszugeben, war dann so, ja, aber investieren das jetzt, dann bauen wir ein Geschäft auf und dann werden wir reich. Also ne, dann verdienen wir viel Geld. So, das war die Idee, das wurde ja auch damals so verkauft. Ne, von so, ihr kann es richtig gehen. Dann habe ich schon gedacht, naja, die Kosten wieder rein und noch ein Plus, ne, wäre ja schon schön. Oder bin ich von ausgegangen. Und dann ist es nicht so gekommen. Es war auch schon abzusehen, dass es nicht so wird. Aber als ich dann einmal dabei war, gab es kein Zurück mehr. Dann denke ich so, aber alles, was ich schon investiert habe und die Zusagen von den Speakern, die ich schon hatte, das wollte ich alles nicht mehr rückgängig machen. Und je weiter man ins Geben gekommen ist, desto weniger kann man dann zurückgehen, also konnte ich zurückgehen und ins Nehmen wieder gehen. Oder ich wäre mir total geizig und wie ein Versager vorgekommen. Wenn ich denke, ich mache jetzt was und ich stelle es dann zur Verfügung und dann mittendrin denke ich, jetzt habe ich keine Lust mehr oder jetzt plötzlich bin ich zu geizig, ich gebe es jetzt nicht, es geht nicht mehr, es geht dann einfach weiter. Und das ist eben dann die Liebe in der ganzen Geschichte. Weil zuerst war schon die Idee, ha, ich mache was und ich werde, ne? Und dann war ich da aber drin und da habe ich gemerkt, es ging immer weniger um mich. Ich war da nur noch der Sklave von diesem Laptop, an dem ich dann in meiner Freizeit nur noch rumgesamstags, Sonntag nach Feierabend, Laptop, Arbeit. Und es war wie Hausaufgaben, die nicht enden wollten. Und immer wenn ich gedacht habe, jetzt bin ich fertig, dann kam nochmal so ein Rattenschlanz. Ich habe gedacht, die Arbeit hört nie auf. Dann kamen die Interviews, dann wurde es richtig schön. Dann hat es richtig Spaß gemacht. Und dann kam wieder ein Rattenschwanz an Arbeit. Und aber als die Leute dann dran waren, ich habe die richtig gespürt, als der Kongress dann lief. Denn du spürst dann, ich glaube, ich hatte ungefähr 8000 Leute, und du spürst dann morgens, wenn du aufstehst, wie die ganze Energie im Raum kribbelt und du denkst, boah, die stehen auf und die gucken die Filme und die sind auf dich fokussiert. Du lest deine Newsletter gleich und die sind bei dir. Mhm. Ich konnte das richtig spüren, wie die Leute bei mir waren. Und dann habe ich gemerkt, ja, jetzt bin ich gefordert zu geben und zu tun und zu funktionieren. Aber ich bin in Hintergrund gerückt. Ich war eigentlich Diener. Ich bin eigentlich vom Macher und zu dem, der irgendwas wollte, zum Diener geworden. Also es hat was mit Demo zu tun, auf jeden Fall so einen Kongress zu machen. Ja. Und ich habe gemerkt, dass es diese Selbstliebe, dass es auch in der Selbstliebe gar nicht so sehr um mich geht, sondern dass es hinterher gar keinen Unterschied mehr gibt zwischen Selbstliebe und Liebe. Also Liebe, die ich für mich, ich kann nur Liebe nach außen so geben, wenn ich die für mich auch habe, wenn ich mich nicht ausklammer. Aber im Grunde ist Selbstliebe gar nicht, dass die Liebe sich jetzt auf mich richtet und das war's, sondern durch mich durch und dann geht's halt weiter. So geht's eigentlich. Nur sie kann nicht funktionieren, wenn ich sie an mir vorbeilasse, dann geht's nicht. Ich muss mit drin sein. Weil sonst bin ich frustriert oder traurig, wie wir bei der Trauer sind, und dann nehme ich nicht teil, dann bin ich ja wieder ausgeschlossen.
Wie geht es denn, sich selbst lieb zu haben, trotz all des Versagens und Sachen, die einem im Nachhinein vielleicht nicht gefallen, dass man sie gemacht hat, oder sich selbst lieben zu lernen, wenn man immer das Gegenteil gehört hat, dass man nicht liebenswert ist? Wie lerne ich denn, mich lieb zu haben?
Üben, üben, üben.
Was übst du da?
Ich habe angefangen, mich mit dem Kind auseinanderzusetzen. Also ich habe mir dann eine Zeit lang Kinderfotos hingehängt, als ich Kind war.
Von dir?
Von mir und meiner Schwester habe ich so Fotos in der Wohnung überall hängen gehabt und habe dann dieses Kind lieb gehabt.
Wie hast du das gemacht? Hast du dann gesagt, hallo du, ich habe dich lieb, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich habe mir die Fotos angeguckt und habe mir vorgestellt, wie wir als Kinder, also wie von außen, wie ich in dem Haus bin, wo wir aufgewachsen sind, in der Wohnung sind, in dem Haus, und wie ich diese Kinder sehe, wie die spielen, wie ich die als Erwachsene sehe und wie ich einfach die als leichte, lebendige, wachsende, neugierige Kinder sind und wie ich die einfach lieb habe. Erstmal so von außen. Mhm. Und dann ist es so, dann habe ich eine ganze Zeit gehabt, wo ich mich innerlich und äußerlich begleitet habe. Also es war, ich kann das gar nicht beschreiben, das war ein Prozess, der dann losging. Und zwar war da so ein drei, vierjähriges Kind, ja, das ich war, das ist wie durch einen Urwald geirrt. Und witzigerweise, dieser Prozess lief über Wochen neben meinem normalen Alltag. Also ich bin morgens ins Büro gegangen, habe 8 Stunden gearbeitet, abends nach Hause, habe Sport gemacht und so. Aber die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, da ist dieses 3-4-jährige Kind, das durch den Wald irrt und sich schuldig fühlt. So hatte Windeln an und irrte da rum und war alleine und fühlte sich schlecht. Und irgendwann nach Wochen ist dieses Kind auf ein Baby gestoßen und hat sich selber als Baby gesehen. Und dann lag da mitten im Urwald irgendwo so in so einem kleinen Nest auch alleine dieses Baby und strahlte. Und als dieses 3-4-jährige Mädchen dieses Baby gesehen hat, hat dieses 3-4-jährige gewusst, dass es unschuldig ist. Mhm. Und das war so ein Weg über die Fotos, über die Erinnerungen. Ich habe dann nicht die Erinnerungen, die ich immer schon habe, also immer die gleichen Erinnerungen, die abgespult werden und die Geschichten dazu, sondern ich habe über die Fotos neue Geschichten. Ich habe die Kinder gesehen und mir die Kinder spielend und fröhlich und im Lichten, ohne diese Erwachsenen vorgestellt. Wie die sich ein, und diese Kinder habe ich dann lieb gehabt oder eben auch mich. Und darüber bin ich nach drin gekommen und da war halt dieses Kind, das auf der Suche war, das sich so schuldig gefühlt hat. Und als dieses Kind dieses Baby gesehen hat, war einfach klar, dieses Baby ist unschuldig. Und dann kam, ich bin unschuldig.
Mhm. Also ist man als Kind ja auch. Also wie soll man da vor allem als kleines Kind verantwortlich sein?
Aber ein Kind fühlt sich dafür verantwortlich. Ja. Wenn man halt hört, du bist und du hast und ihr macht uns das Leben so schwer oder und ihr kostet so viel Geld und ne, so, und du bist immer so egoistisch und du willst immer nur haben und was auch immer da kommt, ne, und du musst das jetzt auf und was auch immer, dann habe ich mich schuldig gefühlt. Ich habe mich schlecht und schuldig gefühlt und gedacht, irgendwas ist in der Produktion falsch gelaufen. Hier ist ein falsches Produkt bei rausgekommen.
Okay, wow.
Oder ich hätte gar nicht kommen sollen. So, das war das Gefühl als kleines Kind. Als so kleines Kind hast du ja nicht die Worte, du hast ja nicht die Sätze, ich bin nicht gut genug oder so. Du denkst, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie sollte ich wahrscheinlich gar nicht hier sein. Du kommst so als Kind strahlend, ich bin da, Mama, ich bin da, freu dich. Und dann kommt er nicht. Also meine Mutter hat sich schon gefreut, aber dann ist halt jemand dazwischen, der sagt, wow, hau ab. Was ist das denn? Was haben sie uns denn da geschickt? Und dann bist du da als Kind so, wie, bin ich nicht gut?
Ja.
Ja.
Denkst du, konnte es dir dein Vater nicht anders zeigen? War doch trotzdem die Liebe da? Oder meinst du, hat er dich wirklich als B-Ware gesehen?
Ich denke mal, dass es alles eine Projektion ist. Ich weiß nicht, was bei ihm schiefgelaufen ist. Ich denke, dass er nicht anders kann. Und ich denke auch, dass er, ich sag mal, irgendwo krank ist. Also, dass er auch an irgendetwas krankt. Ich habe letztes Jahr genau eine super Reise, eine innere Reise gemacht. Und da lief dann so die Familiengeschichte wie so ein Film ab. Also wir hatten sowas wie eine Meditation, eine Atemmeditation. Und dann ging es ganz tief. Und auf einmal kam ich in so eine Geschichte und ich habe den ganzen Film gesehen. Also den Film meiner Familie, dann den Film meiner Mutter, meiner Mutterseite, die Familie meiner Vatersseite, die ziemlich heftige, also die hatten ja die Weltwirtschaftskrise alles verloren, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg und das durchgemacht und die kamen aus Bochum, also da ist wirklich alles zerbombt worden. Dann waren die evakuiert und dann war meine Oma sicher, wenn wir hier bleiben, werden die uns töten, die wollen uns hier nicht haben in Tschechien, dann sind sie wieder abgehauen, sind zurück in die zerbombte Stadt. Also richtig, das waren schon richtig heftige Geschichten, die da abgegangen sind.
Ja.
Mein Opa war 6 Jahre in russischer Gefangenschaft und so. Ich weiß nicht, was da noch passiert ist, was ich nicht weiß.
Ja.
Und da habe ich diesen ganzen Film gesehen von dieser Familie und auch davor. Und dann, da gab es auch noch, also meine Oma ist zum Beispiel verstoßen worden, die ist frisch geboren und direkt als Baby in den Zug gesetzt worden und weg. Die durfte nicht bei ihrer Familie sein. Also es sind auch irgendwelche so Tabuthemen und ganz, ganz düstere Geschichten mit Blutsdings geschworen, dass das niemand erfahren darf, warum man sie verstoßen und alles solche Geschichten. Okay. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich bin in diese Familie reingekommen, um da was zu lösen und um das auf mich zu nehmen. Um da nochmal auch vielleicht diese Rebellion, von der du am Anfang gesprochen hast, ne, da einmal gegen zu rebellieren und zu sagen, so, stopp jetzt hier. Und vielleicht habe ich auch deswegen keine Familie gegründet und keine Kinder, dieses nicht weitergeführt. Also als Kind war mir schon klar, das, was hier läuft, werde ich so nicht weiterführen. Das habe ich als 4-5-Jähriger, weiß ich noch, habe ich entschieden, so mache ich es nicht. Also das Ding, was hier läuft, ist bei mir zu Ende. Und ich glaube, meine Schwester hat eine ähnliche Entscheidung getroffen.
Spannend, weil diesen Satz hat mein Bruder auch mal geäußert. Also auch so, wie du beschreibst, so eine innere Entscheidung, so wie das hier läuft, das möchte ich nicht fortführen. Ja.
Genau. Und ich denke, dass es auch so eine Aufgabe unserer Generation ist oder vielleicht auch von Süchtigen. Also bei Süchtigen, Sucht ist ja immer eine Familienkrankheit, dass am Süchtigen der ganze Sumpf da mal hochkommt. Das ist natürlich mal leicht, auf den zu zeigen, der ist hier, der, ne, der geht klauen.
Das und der hat Schaf.
Und der, genau, und der geht in den Knast und sonst was. Aber letztendlich bringt der nur das hoch wie so ein Pickel, was sowieso schon da drin ist. Der bringt es nur raus, der macht es nur sichtbar. Und das war meine Aufgabe. Und ich habe auch in dieser Meditation, war mir ganz klar, dass ich ganz bewusst da reingegangen bin, um zu sagen, ich werde diese Aufgabe übernehmen. Ich gehe da rein und nehme das auf mich, auch das, was noch von den Ahnen da noch durchschwingt auch. Und mache da den Stopp, weil das eben auch durch meinen Vater, meine Mutter einfach so weiter durchgereicht wurde. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, stopp.
Ja. Was viel, viel Mut und viel Kraft kostet und bedeutet. Zu sagen, ich setze hier einen Stopp, ist ja nicht immer leicht im Leben. Ja?
Ich konnte nicht anders. Also ich weiß nicht, wie es anders wäre. Ja. Ich habe es ja auch nicht leicht gehabt bisher. Oder immer noch nicht. Ist ja immer noch so. Also es gibt immer wieder Punkte, wo es denke ich, das geht nicht mehr und das mache ich nicht mehr. Egal.
Im Sinne von ich will leben und hin zu einer Lebensqualität, also loslassen, was eben nicht so gut war, hin zu einer Lebensqualität. Wie lebst du das heute? Woran machst du es fest, dass du sagst, ja, Lebensqualität ist da, ich kann sie erkennen? Wie machst du das?
Meine Lebensqualität ist Tanzen, Natur. Also wenn die Sonne draußen scheint oder auch wenn ich viel zu tun habe und aber es ist nur ein bisschen blauer Himmel, dann denke ich, ja, also für mich ist, ich muss einmal am Tag an die frische Luft, ein bisschen Fahrrad fahren, in die Natur eine kleine Runde drehen, mal sagen, hallo Natur, ich vergesse dich nicht, und zu tanzen. Ich stehe morgens auf und das Erste, was ich mache, ich tanze. Manchmal mit Musik, manchmal ohne, manchmal eine halbe Stunde, manchmal nur 10 Minuten. Und ich muss jetzt aber los, okay, einmal kannst du noch. Ich muss jetzt aber los, einmal kannst du noch. Aber das ist für mich Lachen. Ne? Und für mich ist das, ja, wenn Lachen nicht geht, es ist ja nicht immer so leicht zu lachen, was Humoreskes zu finden oder so, oder auch mit Leuten zusammen. Aber das, was der Ersatz dafür ist, ist eben das Tanzen. Das ist so ein inneres Lachen.
Lachen ist so heilsam auch.
Ja, ich habe ja im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass ich hatte ja diesen schweren Verkehrsunfall mit 18, wo ich fast gestorben wäre. Und da habe ich in der Klinik gelegen und auf der Intensiv habe ich ja 3 Monate gelegen und die ersten 4 Wochen konnte ich nicht schlafen. Ich hatte nur Schmerzen, Valium bis hier, Morphium bis hier oben hin und ich habe auch viel geweint und ich habe gar nicht verstanden, kann man ja gar nicht, der Verstand rafft das gar nicht, was passiert ist. Und nach 4, 5 Wochen kam eine Mitpatientin, die hatte einen schweren Unfall und die hat auch die ersten paar Wochen nur geheult und war nicht klar. Und dann irgendwann, dadurch, dass wir beide im gleichen Alter waren oder ähnlich alt waren, haben wir angefangen, wie so Teenies nur zu lachen, wie so 12-Jährige eigentlich. Ne? Wir haben nur totalen albernen Scheiß erzählt und wir hatten so Schmerzen beim Lachen. Ne? Und wir haben dann hustete das nur noch raus. Und dann, aua, 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 aua. Und ich sag, die Erwachsenen konnten das gar nicht verstehen. Das heißt, aber wir waren ja auch schon erwachsen, aber wieder wie Kinder. Das hat uns sehr geholfen. Also auch jetzt die Zeit, wir sind jetzt in Corona-Zeit, es ist ja alles sehr ernst und sehr, ist ja auch so, also ich will es ja jetzt auch nicht, aber trotzdem denke ich, und wenn ich heute Abend sterben sollte oder wenn ich heute Abend ins Krankenhaus sollte, habe ich wenigstens noch getanzt und ich war wenigstens noch mal in der Sonne. Also sich immer noch was Schönes nehmen. So wie ein Süchtiger, der hat sich auch einfach die Drogen genommen. Und jetzt in der Zeit, ich glaube, es ist wirklich Zeit, dass man mal wegkommt von dieser ganzen Pflicht und ich muss aber und die Verordnung und die Regeln. Mhm. Aber immer sagen, hey, ich bin Mensch und ich bin auch immer noch ein Stück Kind und ich habe auch das Recht, mir was zu nehmen. Frische Luft. Ja, ist ja auch nicht mehr, ne? Frische Luft, ein bisschen Bewegung, irgendwas, was mein Herz zum Singen bringt.
Wie schützt du dich denn oder wie bleibst du bei dir, wenn es dann heißt, das kannst du doch nicht machen, du kannst hier doch nicht lachen oder das kannst du doch nicht sagen, ja, wenn diese ganz klischeehaften gesellschaftlichen Grenzen herangetragen werden an dich? Wie gelingt es dir, bei dir zu bleiben und das zu beschützen, was wichtig ist?
Also manchmal traue ich mich einfach peinlich zu sein. Manchmal kann ich nicht einfach am Platz einfach raus, dann denke ich hinterher, scheiße. Dann denke ich, oh, es war jetzt aber peinlich. Und manchmal, das ist das Geniale, wenn man älter wird. Man sagt ja immer, je oller, desto doller. Mhm. Wenn du älter wirst, ist dir scheißegal. Du haust es einfach raus und denkst, mir doch egal. Ich muss es nicht mehr verstecken. Weil mit 20, oh nein, soll doch keiner mitkriegen. Oh nein, schäme. Und wenn du älter bist, du haust es raus. Ich bin halt so. Und, hast was dagegen? Ich kann es nicht mehr zurückhalten. Du kannst dich nicht mehr verstecken. Ist doch so. Guck dir die Alten an. Die können sich noch so voll Botox spritzen oder so. Oder ich kann auch versuchen. Ich habe halt das Alter, bin halt so. Und man sieht es ja doch. Oft ist ja so. Rudolf Steiner sagt so gut, dass alle anderen wissen sowieso genau, wer du bist. Nur du selber, du hast immer noch nicht begriffen. So Selbsterkenntnis ist das Schwierigste im Leben. Alle anderen wissen genau deine ganzen Macken, nur du selber kriegst nicht mit. Und ja, genau. Außerdem habe ich Eurythmie studiert, da mussten wir dauernd auf die Bühne, alle paar Monate. Wenn du 4 Jahre, 6 Jahre Eurythmie studiert hast, dann ist dir nichts mehr peinlich auf der
Eurythmie bedeutet was? Was studiert man da?
Bewegung. Eurythmie ist die schöne Bewegung. Das heißt, du bringst Laute, also die Buchstaben, die Laute, die wir sprechen, bringst du auf die Bühne. Gibt's für jeden Laut gibt's eine Bewegung, eine Geste und es ist sichtbare Sprache oder eben sichtbare Musik. Es gibt auch für die Töne Intervalle, musikalisch gibt's Gesten. Und dann gibt's halt die die Kunsteurythmie, wo du es auf die Bühne bringst. Und da kann man wunderbare Sachen machen. Also wirklich schön, ich will es nicht in Dreck ziehen. Mhm. Aber im Studium hat man so viel Druck und keine Zeit. Und wir haben dann immer so 8, 9 Wochen Zeit gehabt und dann musste wieder ein Bühnenprogramm stehen. Mhm. Und dann hatten wir manchmal so ein Programm mit 12, 13, 14 Stücken. Das war einfach so viel, dass das wirklich so teilweise echt auf die Bühne gehampelt wurde und teilweise war es uns echt auch peinlich. Es sah da nie so schlimm aus, wie wir uns gefühlt haben. Aber du hast echt das Gefühl, dir ist nichts mehr peinlich, weil du hast einfach so ein Riesenprogramm und du musst raus in die Öffentlichkeit und du gehst dann einfach raus und dann geht auch einiges schief und dann...
Aber du lebst immer noch.
Ja, es ist egal. Und das Beste ist, alles, was schiefgelaufen ist, hinterher sitzt du mit den anderen zusammen und lachst dich kaputt. Ja. Denkst, weißt du doch, da habe ich das falsche Kleid angehabt und da hing ich da hinter der Bühne und kam ins Kleid nicht rein und da bin ich hinten runtergekippt und dann die und die haben einfach den falschen Ausgang genommen und mussten da wieder rein, standen auf der anderen Seite, konnten aber nicht hinten rum. Alles so witzige Sachen.
Aber voll das Leben, oder? Und das macht es total lebendig. Eben nicht dieses Starre, so muss es sein und dieses Spießige, um dein Wort von vorhin wieder aufzugreifen, sondern einfach zu sagen, mein Gott, mir fällt kein Zacken aus der Krone, ich will leben.
Ja. Genau. Das Perfekte ist tot. Wenn es perfekt ist, ist es tot.
Ja. Hast du zum Abschluss noch eine Botschaft an uns, die du uns weitergeben möchtest?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall lachen. Lachen ist wichtig. Auch mal laut lachen und halt deinen Geist klar. Halt den Geist klar von bewusstseinsverändernden Drogen. Und von Drogen, die scheinbar nicht bewusstseinsverändernd sind. Also ich weiß aus Erfahrung, dass eben auch Zigaretten bewusstseinsverändernd sind, selbst Kaffee und andere Sachen. Nichts gegen Kaffee. Ich trinke keinen mehr, hin und wieder gönne ich mir mal einen, das ist okay. Aber wenn man diese Dinge missbraucht, um sich anders zu fühlen, um das Bewusstsein zu verändern, um wach zu werden, um zu funktionieren, um irgendwas nicht zu fühlen, dann ist es kein Genussmittel mehr. Mhm. Dann fängt es an, eine Abhängigkeit werden zu können oder es fängt an, ein Missbrauch findet statt an der Substanz. Und letztendlich hört er die Selbstliebe auf und auch die Verantwortung. Mhm. Oder sie fängt da eigentlich an.
Ja, ihr Lieben da draußen, dann macht die Dinge nicht um zu, außer wenn ihr lacht, um zu fröhlich zu sein,